Hallo und herzlich willkommen bei Turtelmann Folge 55. Heute sprechen Jan und ich über die IPO-Pläne des deutschen Bahnkonkurrenten Flixbus, das erste europäische Verteidigungsunicorn und eine fantastische Finanzierungsrunde von Indexunternehmen Traces Materials. Aber Jan, bevor wir dazu kommen, wir waren ja letzten Freitag, ich würde mal sagen pünktlich zu Semesterbeginn, zusammen auf einer Startup-Veranstaltung. Was waren deine Eindrücke oder willst du vielleicht lieber einsteigen, was da tatsächlich war?
Ja, genau. Anlässlich des Oktoberfests sind ja einige Leute zu Besuch gerade hier in München. Und da passt es auch ganz gut, dass wir beim Future Pink Event vorbeischauen konnten, organisiert von der Start Munich Studenteninitiative. Und wir durften da tatsächlich einem Panelgespräch zuhören mit Helmut Schöneberger, dem Gründer und CEO von Unternehmertum, Hanna Milanova, die an der TUM als Entrepreneurship-Professorin aktiv ist, und dann noch mit zwei weiblichen Gründerinnen, einmal Katrin Kader von River AI und Tatjana Hirsch von Codum. Und es ging einfach um das ganze Thema Diversity, basically. Und das war echt cool, einfach mal wieder jetzt so, wo das Semester startet, wo Leute wieder zurückkommen, um wieder zu studieren. Sie kommen vielleicht aus dem Urlaub, vielleicht von den Eltern. Und dann geht wieder, dann brodelt es wieder langsam los. Bei den Studenten geht dann auch wieder ein bisschen mehr ab. Ich meine, im VC-Game ist es ja relativ ähnlich. Im Sommer passiert da weniger. Und dann kann ein Investor Relations Team sich vielleicht entspannen, vielleicht auch nicht, und muss trotzdem noch irgendwie irgendwas vorbereiten. Aber grundsätzlich, die Ruhe, die Sommerpause ist langsam zu Ende, und das haben wir schön mitgenommen hier mit dem Future Pink Event. Wie hat es dir denn gefallen?
Ich fand es sehr interessant. Also ich glaube insgesamt, Start entwickelt sich echt stark als Organisation weiter. Ich meine, glaube ich, ursprünglich gestartet in St. Gallen, mittlerweile nach eigener Aussage eigentlich in jeder relevanten europäischen Stadt unterwegs. Und es ist auch witzig zu sehen, was sich da für Initiativen rausgehen. Also Future Pink ist ja, steht ja unter dem Motto The Future is Female, und wirklich auch, muss man sagen, ein relevantes Thema, Frauen und gerade Frauen aus technischen Bereichen zum Gründen zu faszinieren. Das ist immer noch eine Aufgabe, die ziemlich groß ist und vielleicht gar nicht so in der Wahrnehmung der meisten Leute aufgekommen ist, weil einfach das Gründen selber wahrscheinlich nicht so ein großes Thema ist. Aber Fakt ist, für das, was viele VCs und Investoren gerne haben wollen würden, nämlich diverse Gründungsteams, wo auch weibliche Beteiligungen mit dabei sind und idealerweise nicht immer das klassische, oh, wir haben hier jemanden für Marketing dabei und ansonsten sieht es ein bisschen düster aus. Da muss man halt eben früh rangehen, und ich denke mal, das ist hier eine gute Möglichkeit gewesen, weil ich würde sagen, das Publikum war sehr studentisch. Also ich glaube, es waren wirklich hauptsächlich junge GründungsinteressiertInnen da. Yes. Und ich glaube, das Panel selber, Jan, hast du da irgendwas, ist dir da irgendwas im Kopf geblieben, was dich besonders fasziniert hat?
Ja, ich glaube, wir haben ja im Nachgang noch ein bisschen drüber gesprochen, also vor allem was für coole Einstellungen und Meinungen tatsächlich, und auch was für ein Wissen von der Professorin mit dazu kam, war auf jeden Fall mein Favorite jetzt zumindest hier in dem Panel. Und was ich allgemein von dem Panel-Talk mitgenommen habe, was ich cool fand, ist, du hast ja gerade angesprochen, es geht halt darum, als weibliche Gründerin hast du es sowieso nochmal eine Ecke härter. Und ich glaube, um das ganze große Bild nochmal zusammenzunehmen, Gründen an sich ist einfach super scary. Als Frau ist die heutige Welt leider auch immer noch ziemlich scary. Und das kombiniert macht es dann wirklich einfach, glaube ich, sehr, sehr schwer, wenn du jung bist, wenn du weiblich bist, dann ist es halt leider heutzutage auch immer noch so. Es ist immer noch nicht einfach. Und dann auch wirklich noch den Mut zu haben, ein großes Risiko zu gehen, was zu gründen, was alleine auf die Beine zu stellen. Und dann vielleicht, weiß ich nicht, am Ende des Tages auch irgendwie Leuten ins Gesicht, vor Gesicht zu treten, die zum Beispiel dich auf irgendeine Art und Weise zu diskriminieren. Das verdient einfach super viel Mut und Respekt. Und deswegen auch in diesem Umkreis davon mal so mitzubekommen und einfach Leute zu hören, die selbst erzählen, wie sie vielleicht mit gewissen Situationen mal umgegangen sind oder wie sie sich irgendwie fühlen, das ist sehr wertvoll.
Ja, ich weiß nicht, ob es Teil des Marketing-Gags oder ein versteckter Marketing-Gag gewesen ist, weil der einzige Herr in der Runde war ja der Unternehmertum-Gründer, den ich persönlich unglaublich schwach fand in seinem Auftreten und seiner Formulierung. Das hätte mir einige Minuten Schlaf bereichern können, wenn man es positiv formuliert. Was mich persönlich am meisten fasziniert hat, ist, ich muss sagen, ich bin ja großer Vertreter von der These, dass Wirtschaft eigentlich eine Pseudowissenschaft ist und akademisch unsouverän. Aber und dann auch noch Entrepreneurship als Feld ja eigentlich zusätzlich mehr in der Kritik steht. Aber Hanna, du hattest den Nachnamen vorhin parat, die genau, die Entrepreneurship-Professoren von der TUM, was sie dort begeistert hat, wie sauber sie eigentlich statistisch gearbeitet hat und was sie für Thesen, wie sie aus den Daten, die sie wirklich offensichtlich tiefgehend verstanden hat und auch lebt, starke Botschaften rausformulieren konnten. Und das finde ich, das habe ich sehr beeindruckt. Also das fand ich wirklich mit einer der gelungensten Auftritte. Hätte mir gewünscht, dass sie mehr geredet hätte oder mehr zu Wort gekommen wäre, so rum. Aber alles in allem, glaube ich, witzig. Und auch dort, ich glaube, ein kleiner Schmutz am Rande war, dass das Ganze in der 10x-Lounge stattgefunden hat. Nichtsdestotrotz, also es war voll. Und ich denke mal auch, Jan, wir sind ja jetzt gerade wieder in der Umbauphase. Es ist ja eigentlich so, Semester beginnen jetzt meistens in den fast allen Orten, steht bevor oder ist jetzt passiert. Und gleich kommt damit die Leute, die jetzt eben nicht mehr weiter studieren, haben jetzt über den letzten Monat eigentlich alle ihre neuen Jobs und was weiß ich, Beschäftigungen rausgehauen. Ist dir da irgendwas besonders ins Auge gefallen? Hast du das Gefühl, dass irgendwie sich da doch Trends abzeichnen oder Dinge dich überrascht haben?
Tatsächlich würde ich sagen, ich habe da gar nicht so extrem viel mitbekommen. Es waren irgendwie eher typische Praktika und ich weiß jetzt sogar weniger über LinkedIn, sondern durch Word of Mouth basically, dass Leute vielleicht irgendwo im Investmentbanking oder sonst wo gestartet sind. Ich habe keine Trends rauslesen können, um ganz ehrlich zu sein, aber vielleicht war ich auch zu beschäftigt mit meinen eigenen Dingen.
Sehr interessant. Ich glaube auch insgesamt, es ist gut durchmischt gewesen und es ist schon irgendwie faszinierend, dass die Leute, mit denen man mal angefangen hat, jetzt auf einmal dann doch irgendwie, also Investmentbanking sieht man sehr viel. Bei MBB fängt jetzt so direkt anscheinend doch kaum jemand an. Aber nichtsdestotrotz, also man entdeckt dann immer nochmal eine ganz andere, oder wenn das dann tatsächlich passiert ist, dann sieht man ja eigentlich, was für Programme irgendwie komplett unterhalb des eigenen oder ja, unterhalb des eigenen Radars geflogen sind. Also da können wir eventuell auch nochmal überlegen, ob wir irgendwie eine Zusammenstellung machen, weil da ist einiges Cooles dabei gewesen. Aber ich denke mal, wir hatten hier jetzt am Anfang schon gesprochen, wir waren bei einem Münchner Startup-Event, wir haben über eine Münchner Startup-Organisation oder eine in München basierende Startup-Organisation gesprochen. Lass uns doch mal reinstarten mit einem von zwei Münchner Unternehmen, über die wir heute sprechen werden.
Ja, Anton, wie war denn deine Zugfahrt aus München nach Frankfurt?
Ja, mittelgut, wie du dir vorstellen kannst. Aber ich bin auch ganz ehrlich, der Wink mit dem Zaunpfahl zu Flix bzw. Flixbus ist offensichtlich. Ich habe tatsächlich mal eine Phase gehabt, wo ich relativ intensiv zwischen beiden, der DB und Flix gewechselt habe auf der Strecke Frankfurt-München, nee, Frankfurt-München, Frankfurt-Berlin. Und dort war es so, dass der Flix-Train grundsätzlich erstmal eine Stunde länger gebraucht hat als der Hyperspeed ICE-Train, hat zwar nur einen Fünftel gekostet, aber war trotzdem, es war immer ein Pain, wenn man wusste, okay, gut, diese Woche ist Deutsche Bahn nicht drin, ich muss wieder Flix-Train fahren. Also bei der Produkterfahrung kann man sich streiten, es ist gut, dass es das alternative Produkt gibt, aber ich würde behaupten, auch wenn jetzt meine Rückfahrt mit der Deutschen Bahn zurück nach Frankfurt nicht optimal war, ich persönlich bin trotzdem ein Fan des Angebotes und werde auch weiter praktisch Partnerprogramme etc. unterstützen dort.
Ja, man muss ja auch sagen, dass auch wenn man ein bisschen Konkurrenz hat, ist es irgendwie am Ende dann doch nicht so ganz gerechter, glaube ich, Boxkampf, um ganz ehrlich zu sein. Aber genau, Flixbus, wieso sprechen wir eigentlich über Flixbus? Es gibt jetzt so ein paar Artikel, wo es eigentlich darum geht, dass sie gewisse Börsenpläne haben und es werden ein bisschen Zahlen auch gerade rausgebracht mit ja, einem eigentlich relativ erfolgreichen ersten Halbjahr 2023. Sie haben unter anderem 36 Millionen Leute durch die Gegend verfrachtet, in unterschiedlichen Unternehmen. Also zu Flix, zu der ganzen Gruppe gehört unter anderem Flixbus. Ich glaube, das ist eigentlich das, was schon den größten Teil ausmacht. Dann FlixTrain habe ich seltener gesehen und habe ich auch gehört, funktioniert sogar fast noch schlechter als Busfahren. Aber auch interessant, außerhalb von Deutschland jetzt sind sie mit Greyhound in den USA aktiv, beziehungsweise die haben sie vor 1, 2 Jahren circa übernommen. Und jetzt bin ich mir unsicher, wie man es ausspricht. Ich glaube, Kamil Kotsch, damit sind sie in der Türkei unterwegs. Und genau, unter diesen vier unterschiedlichen Marken oder Brands haben sie jetzt halt eben 36 Millionen Leute durch die Gegend verfrachtet, was übrigens so einen 50-prozentigen Wachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zeigt. Hierzu muss man natürlich sagen, wirkt jetzt super stark, also 50% Wachstum, wow. Darf man aber natürlich nicht vergessen, dass der Vorjahreszeitraum als Vergleich einfach relativ schwach ist. Also das sind einfach noch Covid-Effekte. Das ist irgendwie komisch, das so zu sagen, weil es ja doch ein bisschen länger her ist, aber ist halt einfach tatsächlich so. Genau, und angesichts dieser Größe ist halt natürlich auch die Frage, okay, Flixbus ist jetzt 10 Jahre alt. Wie sieht es denn eigentlich aus mit einem Börsengang?
Ja, gibt es irgendwelche Spezifika, die du rausgefunden hast? Also irgendwas Richtung Bewertung oder die Bank, die damit beauftragt wurde?
Ja, also der CFO Christoph Debus rückt da tatsächlich eigentlich relativ wenig raus. Man bleibt bedeckt. Trotzdem, die Gerüchte, die kommen immer wieder hoch. Und was ich jetzt zum Beispiel gelesen habe, ist, dass anscheinend als die Top 3 Beraterbanken JP Morgan, Goldman Sachs und die BNP Paribas mit dabei wären. Das ist so das Einzige, was ich jetzt irgendwie so konkret dazu verknüpfen könnte, dass man eben spekuliert, dass Flix an die Börse geht. Und in Pressestatements, wie gesagt, vom CFO Christoph, heißt es dann meistens so: Ja, uns geht's finanziell ja gut, bla bla bla. So einen IPO, einen Börsengang, den halten wir uns auf jeden Fall offen. Also es ist. Ja, man spricht es nicht komplett ab. Es ist auf jeden Fall da, aber man macht auf jeden Fall gar nichts konkret. Aber es ist im Fingerspitzengefühl, sagt man schon, hey, erwartet man eigentlich schon definitiv, dass sie mal bald hier den Move machen. Und jetzt auch hier, um nochmal ein paar Zahlen zum ersten Halbjahr zu droppen, 860 Millionen Euro Umsatz gemacht und EBITDA, also Einkommen vor Steuern, vor Taxes und Abschreibungen von 26 Millionen. Also, ja, sind sogar anscheinend positiv unterwegs, die Guten. Zumindest mal, wenn es ums Finanzielle geht. Ich glaube, was die Kundenerfahrung angeht, hast du ja schon ein bisschen angeteasert. Aber ja, was ist denn so deine Meinung zu Flixbus, also sonst als Unternehmen?
Also die Frage ist ja, wo haben Sie einen Competitive Edge? Und ich denke mal, das ist ein relativ klares Segmentierung oder ein relativ klarer Segmentierungsfall. Sprich, Flix setzt dort an, wo Leute im Zweifel von der Deutschen Bahn ausbepreist sind, aber trotzdem nicht die Möglichkeit haben, auf ein Auto umzusteigen. Weil so ist es leider, das Auto ist wahrscheinlich immer noch das günstigste Transportmittel auf längere Strecken. Und ich denke mal auch nochmal hier mit dazu genommen, ist wahrscheinlich Flix als Unternehmen besonders dann relevant, wenn man sich auf längere Strecken. Also wenn man sagt, ich will jetzt von Frankfurt nach Nizza runter, da ist ein Zug vielleicht immer noch ein Ticken schneller als eine Bahn, aber das sind trotzdem 10, vielleicht sogar 12 Stunden, die du dort drin verbringst. Und dann ist es spannender, wenn du eine Route hast, die über Nacht geht, als wenn du darauf angewiesen bist, im Zug im Zweifel sogar noch umzusteigen und da die Tageszeit drin verschwenden musst.
Ja, also du meinst im Vergleich Zug versus Bus, meinst du?
Genau, Zug versus Bus, weil die Deutsche Bahn hat ja kein Busangebot.
Genau, ja. Ja, es ist eigentlich relativ spannend. Also was ich jetzt auch mitbekommen habe angesichts der Zahlen, wo man sagen könnte, hey, 50% Wachstum, mega cool, Flixbus, tolle Zahlen. Wie sieht es eigentlich aus mit Börsenplänen so ungefähr? Es ist so ein bisschen so die Stimmung, die rüberkommt in Artikeln, die man sich durchlesen kann. Aber ein anderer Punkt, der auch mit angesprochen wurde, ist tatsächlich, was für Probleme das Deutschland-Ticket als ja doch absolutes direktes Konkurrenzprodukt vielleicht mit sich bringt. Du hast ja angesprochen, FlixTrain ist dann am Ende halt sogar sowieso, sch nee, nicht schneller, sondern langsamer halt eben als die Deutsche Bahn mit einem fixen, flotten ICE. Und dadurch, dass man jetzt in Deutschland halt eben das 49-Euro-Ticket hat und FlixTrain oder FlixBus da nicht mit inbegriffen ist, ist es natürlich echt schwierig. Also ich habe auch gelesen, dass tatsächlich der Takt oder zumindest das Angebot an wie vielen Fahrten es gibt auf gewissen Strecken tatsächlich runtergefahren wurde. Es ist ja eigentlich ein Zeichen, was du, glaube ich, als Investor überhaupt nicht sehen willst, weil das heißt genau das Gegenteil von Growth. Und tatsächlich bemüht man sich auch von der Flix-Seite sehr stark darum, irgendwie in dieses Angebot mit reinzukommen. Soll aber anscheinend relativ schwierig sein.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also das war ja schon beim 9-Euro-Ticket, wurde sehr heiß darüber diskutiert, inwiefern das jetzt fair gegenüber einem Unternehmen wie Flix ist. Ich habe tatsächlich das, und man muss halt eben ehrlicherweise zu sagen, du hast gesagt, das ist langsamer als ein ICE. Man ist ungefähr auf einem, sowohl wahrscheinlich vom Komfortlevel als auch, also von den Wagen, die verwendet werden, als auch von der Zeit her, eigentlich relativ nah an einer Alternative im Regionalverkehr unterwegs. Wahrscheinlich ein Ticken schneller und ein Ticken komfortabler, aber es ist kein wahnsinniger Unterschied. Und wenn du sagst, das ist halt eben auf einen Monat gerechnet, sagst du, machst jede Woche einmal eine Hin- und Zurückfahrt, dann bist du bei 8 Fahrten, plus du kannst auch wahrscheinlich die in den Städten, das Transport, also du kämpfst wirklich gegen ein Vielfaches an Kosten, die du dann bei FlixTrain im Zweifel mehr lassen musst. Das ist schwierig. Auf der anderen Seite, ich glaube nochmal ein Ding, wo ich glaube, dass Flix wirklich ein Competitive Edge hat, ist bei dem ganzen Thema Reisen mit Fahrrad. Jan, hast du schon mal versucht, dein Fahrrad im ICE mitzunehmen?
Nee, im ICE nicht, da funktioniert das tatsächlich nicht so gut. Aber ich habe das schon tatsächlich zweimal gemacht, beziehungsweise wahrscheinlich insgesamt schon dreimal. Einmal von Frankfurt-München, Frankfurt, nee, stopp, doch Frankfurt-München und Frankfurt-Mannheim. Das Beste, was du eigentlich machen kannst in dem Fall, ist tatsächlich die Regio zu benutzen.
Genau. Aber wenn du mit dem ICE fahren möchtest, und das war auch gestern, als ich aus München zurückgefahren bin, mir wieder aufgezeigt worden, es gibt, wenn man Glück hat, alle Jubeljahre kommt dann mal ein ICE mit Fahrradwagen. Und da geht es dann wirklich heiß her. Also über Beschwerden, dass die Fahrräder demoliert werden, weil die Halterungen, wie hat der nette Herr gesagt, auf gut Deutsch scheiße sind, bis zu fehlenden Reservierungen, die nicht nachgebucht werden können und an dementsprechendem Personal, was bis an den Rand gereizt ist. Also da gab es fast dann die Maskrug-Rangelei. Also nicht optimal, aber das funktioniert tatsächlich bei Flix einwandfrei. Also das Mitnehmen sowohl im Bus als auch in der Bahn mit dem Fahrrad ist halbwegs unproblematisch. Und das muss ich sagen, da sehe ich wiederum auch, aber das ist halt eben eine vergleichsweise kleine Gruppe. Insgesamt muss man sagen, du hast es ja angesprochen, der CFO hält sich bedeckt. Man versucht sehr stark, ich nenne es jetzt mal, die Needy-Bulle zu dodgen, so von wegen so, ja, nee, alles cool, ich bin entspannt, aber wenn was passiert, passiert was. Ich denke mal, letzter Punkt, auf den ich eingehen würde, ist halt eben so das Makroumfeld, weil man kann sich ja natürlich schon anschauen, okay, wie geht's denn börsennotierten Eisenbahnverkehrsunternehmen? Und da findet man erstaunlicherweise raus, es gibt gar nicht so viele europäische, also die man findet, sind eigentlich meistens nordamerikanisch. Und da würde ich sagen, ist es ein gemischt bis positives Bild, was man da beobachten kann. Also es ist das IPO-Fenster geht, glaube ich, insgesamt langsam wieder auf. Was die Comparables angeht, glaube ich, ist Flix vielleicht sogar in der Lage, sich davon abzugrenzen, aber mit 50% Wachstum und mit einer Profitabilität, die zumindest aus Accounting-Sicht machbar ist, kann man natürlich sagen, anstatt jetzt nochmal eine Venture Capital Runde aufzunehmen, was deutlich schwieriger sein dürfte als jetzt in ihrer Phase, als jetzt an die öffentlichen Märkte zu gehen, wirkt wie der richtige Schritt.
Ja, absolut fair. Letzter Punkt, ich habe mich mal auf Trustpilot begeben, weil das ist ja irgendwie so ein bisschen so ein Ding, machen wir mal immer wieder, und vor allem bei Flix, da habe ich mir gedacht, das könnte eigentlich ganz passend sein, weil die Erfahrungsberichte, die ich jetzt auch vielleicht aus meinem Umfeld mitbekommen habe, bei Flix eigentlich echt immer ziemlich schlecht waren tatsächlich. Also von einfach Verspätungen mit dem Bus oder auch ausgefallene Klimaanlagen bei 40 Grad Hitze draußen auf doch relativ längeren Strecken, wo dann der Zug komplett aufhört zu fahren irgendwann und man dann auf die DB halt eben umwechseln muss, bis hin zu, ich selbst habe auch einmal, als dann tatsächlich ein Deutsche Bahnstreik, glaube ich, war, bin ich auf den Flixbus ausgewichen, dann ist der Streik doch ausgefallen, weil die Deutsche Bahn sich irgendwie dann doch geeinigt hat. Dann war ich so, okay, jetzt fahre ich halt doch mit meinem Zug. Dann hat aber FlixTrain irgendwie, ich hatte extra eine Sitzplatzreservierung, haben die mir einfach alles gecancelt, waren so, ja, nee, fährst du so mit, Geld zurückbekommen, muss man echt auch ordentlich ackern und sich Mühe drum geben. Da hatte ich schon echt nicht so ein gutes Bild. Und dann dachte ich mal, gucke ich mal auf Trustpilot vorbei, wie es da aussieht.
Ja, das ist, also hast du Flix Train oder Flix Trustpilot offen?
Ich habe es
Weil
gerade nicht
ich
mehr
habe hier
offen,
parallel.
aber ich kann ja vielleicht sagen, und zumindest das, was ich hatte, war, wir haben halt 10.500 doch 10.500 Bewertungen, also ordentlich viele, aber man hat nicht so ordentlich viele Sterne abgesandt, nämlich im Schnitt 1,4. Ich glaube, weiß ich nicht, ob ich schon mal was Schlechteres als das gesehen habe, um ehrlich zu sein.
Ja, Jan, das ist natürlich jetzt der große Beweis. Was müsste man jetzt natürlich machen, um zu schauen, was sagt das aus?
Was sagt das aus? Ich würde sagen, Flix kümmert sich nicht so gut darum, da die schlechten Reviews rauszucanceln.
Oh, ja, ich würde sagen, man muss da natürlich einen Benchmark finden, um zu sa schauen, okay, wie sieht es in der Industrie gesamthaft aus? Und Jan, wenn du eine niedrigere Bewertung sehen möchtest, such mal Trustpilot Deutsche Bahn mit sensationellen 15.000 Bewertungen und 1,1 Sternen im Durchschnitt ist das wahrscheinlich das schlechteste Trustpilot-Profil, was es so gibt.
Ja, nicht schlecht. Als du dich gerade so gefreut hast, habe ich mir schon gedacht, okay, wahrscheinlich gehst du jetzt Richtung Deutsche Bahn. Fair Point, das ist natürlich witzig. Man muss ja auch generell sagen, bei einer Bewertung von 1,4 im Schnitt hast du nur den Anteil der Leute dabei, die sich halt massivs aufregen. Das sind zum Großteil eigentlich irgendwelche Leute, zumindest bei Flix, die Probleme mit Refunds haben, also dass sie ihr Geld nicht zurückbekommen, weil sie Sitzplatzreservierungen storniert bekommen oder weil komplett einfach Fahrten wegen technischen Fehlern rausgekickt werden oder sonst was. Und ja, gut, bei der Deutschen Bahn ist es natürlich nicht anders, wenn du da halt eine Verspätung hast. Aber ich glaube, wenn es um das ganze Thema Kundenservice geht, Bahn, also wie heißt nochmal das Fahrgastrechtformular, das ist dann eigentlich doch, glaube ich, ganz ordentlich. Vielleicht ein Zitat oder eine Trustpilot-Bewertung, die es, glaube ich, ganz gut zusammenfasst. Die hat auch nochmal ganz ehrliche 2 Sterne gegeben. Billiger Transport ohne viel Komfort ist der Titel. Sitzplatzreservierung kostet 12 Euro und wurde im Bus ignoriert. WLAN wird beworben, existiert aber nicht. Ebenso wie die große Beinfreiheit. Billiges Transportmittel ohne viel Komfort oder Ruhe. Ich glaube, vor allem der letzte Satz fasst eigentlich das Angebot von Flix ganz gut zusammen. Wir haben schon darüber geredet. Vom Preissegment bist du, übrigens, du hast vorhin gesagt, auf Langstrecken ist Autofahren günstiger. Wenn du es dir wenn du zu viert fährst, also wenn du mit einem größeren Auto fährst, mit mehreren Leuten, dann kann es der Fall sein. Aber wenn du häufiger Bahn fährst und auch mit Bahncard, dann würde ich das tatsächlich dementieren. Also ich bin jetzt zumindest mal das erste Mal seit einem Jahr die Strecke Frankfurt-München wieder mit einem Auto gefahren und das hat mich wahrscheinlich das Vierfache gekostet. Wobei, gut, liegt vielleicht auch ein bisschen an meinem Fahrstil. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich würde sagen, ganz oben hast du meistens, zumindest wenn du alleine fährst, wenn du alleine reist, dann ist Auto ganz oben. Über Flugzeuge brauchen wir jetzt nicht sprechen. Auto ganz oben, dann hast du die Deutsche Bahn. Und ich glaube, unten, ja, im Discounter-Bereich, im Billigplayer-Bereich hast du halt eben Flix. Und deswegen, genau aus diesem Grund, ist dann halt auch sowas wie, du hast ein 49-Euro-Ticket, natürlich das ganz, ganz große Problem. Ja, ich glaube, du hast halt hier einen Player für billig durch die Gegend reisen und dann gehören Verspätungen und schlechter Service vielleicht irgendwo dazu. Ich weiß es nicht. Aber ein Liebling als Marke ist Flix, glaube ich, nicht. Zumindest nicht so wie DM.
Ja, Hammer. Also ich würde final abschließend sagen, es sind ja jetzt auch wieder Landtagswahlen, ich glaube, jeglicher grüner Transportmodus ist in Deutschland aktuell immer noch katastrophal. Muss man selber wissen, was man damit anfängt. Ich glaube, es ist für alle wünschenswert, dass es da eine bessere Lösung gibt. Aber letztendlich ist das Angebot bescheiden. Mal gucken, was passiert, wenn Flix an die Börse geht. Im Zweifel, weiß ich nicht, wenn es noch ein halbes Jahr dauert, bis es dann final passiert, meistens geht es dann doch immer schneller als gedacht. Kann man ja gucken, ob man da drauf spekuliert. Also ich werde es wahrscheinlich nicht tun, aber ich glaube, damit haben wir das sehr ausführlich abgedeckt. Oder hast du noch einen finalen Kommentar?
Nee, du wurdest ja gerade auch schon ein bisschen politisch und das ist eigentlich der perfekte Übergang zum nächsten Thema. Wir haben in der EU unser erstes europäische Verteidigungsunicorn. Eine Aussage, die man sich vor 2 Jahren so wahrscheinlich überhaupt nicht hätte vorstellen können, weil viele VCs einfach kategorisch das ganze Thema Defense rausstreichen. Es generell halt einfach ja ein schwieriges Umfeld ist. Aber mit Helsing, über die wir tatsächlich auch schon mal so ganz kurz gesprochen haben, aber noch nicht so ausführlich. Ja, gibt es halt eben Neuigkeiten. Haben den Status Unicorn erreicht, zumindest sagt man das so, mit ihrer neuen Serie B, wo sie über 209 Millionen Euro eingesammelt haben.
Genau, also Daniel Wild hatte im Startup Insider Podcast irgendwie gesagt, man munkelt, dass es eine 1,7 Milliarden Euro Bewertung ist, auf die man sich da geeinigt hatte. Das würde Helsing nicht nur zum ersten Defense Tech Unicorn machen in Europa, sondern es auch gleichzeitig zum teuersten KI-Startup in Europa erheben. Das war ja bisher die guten Kollegen von Mistral in Frankreich. Und es gibt tatsächlich einige Parallelen. Jan, ist dir schon eine aufgefallen zwischen Mistral und Helsing?
War La Familia nicht auch bei Mistral mit dabei?
Ja, das ist 50% der Miete. Also wir haben hier tatsächlich in beiden Fällen La Familia mit dabei. Haben auch, glaube ich, sehr früh im Podcast auch immer wieder über La Familia gesprochen. Einen ja, ziemlich quirky VC-Fund aus Berlin, die sich gerade so ein bisschen versuchen zu etablieren mit einer emotionalen Marke und einer klaren Handschrift. Glaube ich, auch zwei Frauen, die das Ganze aufgesetzt haben und leiten. Also ungewöhnlich und tatsächlich hier in beiden Runden dabei. Auch deshalb besonders ungewöhnlich, weil eigentlich La Familia einen Frühphasenfokus hat und man jetzt zweimal bei Runden, wo echt dicke Summen geflossen sind, gesagt hat, okay, hier sind wir trotzdem mit dabei, weil wir können es und wir profilieren uns jetzt über diese AI-Schiene.
Ja, fairer Punkt. Gut, Mistral war natürlich auch wirklich sehr frühphasig, aber hier bei Helsing mit der Serie B jetzt ein bisschen weniger. Die Bewertung von 1,7 Milliarden, die konnte ich zumindest jetzt auch woanders bestätigen. Also laut Handelsblatt zumindest sind es 1,7 Milliarden, sprich bei 200 Millionen, die jetzt da gesammelt wurden, so eine 1,5 Milliarden Pre-Money-Valuation. Den größten oder den Lead-Investor haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht genannt. Das ist General Catalyst. Aber eigentlich fast schon viel spannender finde ich, ist eigentlich der zweite oder ja, der zweite in diesem Trio hier, Und zwar Saab, also hier das schwedische Unternehmen, mit dem man auch schon davor kooperiert hat. Die sind auch mit dabei, also eher als strategischer Investor sozusagen. Genau, und kommt übrigens jetzt nach einer Serie A, die, ja, ich glaube, da kommen wir wieder ein bisschen zu dem ganzen Thema, dass Defense-Startups eigentlich relativ schwer haben, vor allem halt eben in Europa. Genau, in der Serie A wurden nämlich das letzte Mal 100 Millionen eingesammelt, und zwar vom VC Prima Materia, wohinter übrigens Daniel Ek steht, also der Gründer von Spotify, und welcher ja auch wirklich einen extremstes, ja, eigentlich einen extremsten Shitstorm mitbekommen hat. Und dann gab es tatsächlich den Hashtag Boycott Spotify, weil man gesagt hat, hey, das Geld, was hier bei Spotify verdient wird, wird in so ja, unethische Unternehmen, unmoralische Unternehmen wie Helsing halt eben reingesteckt. Und ich meine, gut, jetzt hier mit der Runde ist ja eigentlich ein ganz klares Zeichen, so da hat sich das Bild total gewandelt.
Ja, vielleicht aber, wenn du es angesprochen hast, dann lass doch mal hinten anfangen. Also es ging ja wirklich los mit dieser 100 Millionen Finanzierung direkt zum Start von Prima Materia. Das ist ein VC-Fonds, der größtenteils von Daniel Ek meines Wissens nach finanziert wird. Allerdings ist Daniel Ek hier auch in dem Fall wirklich persönlich anscheinend mit dabei gewesen, da Co-Chair, also mit dabei gewesen, hat das selber auch vorangetrieben, da auch als Co-Chairman von Helsing hier sich klar ins Spiel bringt. Trotzdem, ich glaube, ungewöhnlich, dass man damals mit so einer großen Finanzierung direkt reingestartet ist. Hier ist relevant zu erwähnen, dass man mit Niklas Köhler, dem CPO, vielleicht mal um aufs Gründungsthema einzugehen, schon eine Vorfirma hat, die dann bei Helsing rein integriert wurde, die fast 4 Jahre, wenn ich mich das richtig erinnere, an dem ganzen Thema Früherkennung von Tumoren gearbeitet hat. Und laut eigener Aussage ist eigentlich das Erkennen von Raketen und Drohnen und die Früherkennung deren Angriffe relativ vergleichbar mit dieser Identifizierung von halt eben Fremdkörpern, Schadkörpern, Feindkörpern im Zellbereich von großen MRT-Scans zu vergleichen. Und das ist, glaube ich, die Plattform, die Produktplattform, auf der auch Helsing aufgebaut hat. Darüber sitzen dann die beiden Co-CEOs, nämlich Thorsten Reil und Dr. Gundbert Scherf, die sich sehr gut voneinander abgrenzen, würde ich sagen. Auf der einen Seite haben wir jemanden, der ja den klassischen ja, militärischen Beraterhintergrund hat, war ewig bei Ursula von der Leyen wahrscheinlich bestgeladener Dinnergast, ein Partner von McKinsey und Berater des deutschen Verteidigungsministeriums. Währenddessen Thorsten Reil als Developer im Videospielebereich auch relativ viel für Rockstar Games gemacht, also GTA 4 und 5 unter anderem mit KI-Modellen unterstützt. Bilden sie zu dritt irgendwie so eine Einheit, wo auch man jetzt ein Verständnis für entwickeln kann, was das eigentlich für ein Produkt ist, was Helsing hier anbietet. Und zwar, man nimmt eigentlich die Komplexität heutiger militärischer Szenarien und versucht, die Daten, die von einzelnen Maschinen und Menschen gesammelt werden, in eine digitale Landschaft, also zu digitalisieren, in eine Landschaft rein zu grafiken und da mit Modellen Entscheidungen schneller und effizienter zu machen.
Genau, also ich glaube, so ein bisschen von der Historie, um das nochmal sich besser vorstellen zu können, auch im Podcast, den du, glaube ich, auch gehört hast, haben die so ein bisschen das Bild gebracht. Wenn du früher einen General hattest, dann stand er oben auf dem Berg und hat eigentlich so ein bisschen das Schlachtfeld betrachtet und hat dann irgendwie versucht, anhand der Informationen, die er hatte, seine ganzen Truppen durch die Gegend zu schieben. Heutzutage hast du natürlich nochmal viel mehr Möglichkeiten, Informationen zu sammeln, sei es eben eine Drohne, seien es andere Gefährte, die irgendwo auf Land unterwegs sind, oder halt eben auch anderweitig halt eben übers Internet, die du abgreifen kannst, alle zusammenzubringen und wie du auch schon gesagt hast, so ein bisschen grafisch dann zu machen. Und vor allem hier finde ich tatsächlich auch nochmal den Hintergrund von Thorsten Reil sehr spannend, dass er wirklich im Videospielbereich unterwegs war. Und da ist, knüpfen wir, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen bei den Kritikpunkten an, dass du dich, ja, Gamification von Krieg, es ist. Ist vielleicht ein heftiger Begriff, aber das sind so ein bisschen so die Sorgen, die da vielleicht ein bisschen aufkommen, dass du zu weit weg eigentlich vom Geschehen bist und dann aber trotzdem so extremsten Impact hast auf Menschenleben am Ende des Tages.
Ich glaube, bevor wir zu moralisch werden, lass uns das kurz mal hinten anstellen und dann später nochmal drauf eingehen. Lass uns noch die Serie B fertig abarbeiten. Als du vorhin gesagt hast, Saab hat hier mit investiert, wird sich der eine oder andere irgendwie die Stirn gerunzelt haben und sagen, hey, das Lieblingsauto von Architekten laut Top Gear, was machen die bei so einer Runde? Tatsächlich hat Saab meines Wissens nach vor schon über 6 Jahren aufgehört, Autos zu produzieren und sind mittlerweile voll fokussiert darauf, militärisches Equipment zu bieten, auch in den Softwarebereich rein. Also auch sie werben mit Früherkennungssoftware, die sie liefern. Aber tatsächlich ist aus dem lieben Autobauer mit schicken Cabrios oder Geschmackssache, ja, aber ist ein ganz liebes Rüstungsunternehmen geworden. Und ich finde es interessant, dass wir hier relativ viel Präsenz aus den Nordics raus haben. Also wir haben mit Daniel Ek einen Schweden, wir haben mit Saab ebenfalls Schweden meines Wissens nach. Das zeigt ja irgendwie sehr klar in eine Richtung. Und wir kennen ja eigentlich die Nordics eher als sehr friedfertige, sehr progressive Länder. Dann kommen immer wieder so Statistiken raus, dass Finnland das Land mit der höchsten, mit der höchsten Ausländerfeindlichkeit und Frauenfeindlichkeit ist. Aber das mal beiseite gestellt. Ich glaube, das ist halt eben im Hintergrund des Wissens, dass gerade der Ukraine-Krieg herrscht. Weiß man natürlich auch, okay, ich weiß nicht, ob das immer noch so ein reales Ding ist, aber am Anfang war es zumindest auch so, dass Norwegen dann relativ klar nochmal gesagt hat, hey, lass uns mal über einen EU-Beitritt reden, so, und Finnland gesagt hat, ja, NATO vielleicht doch gar kein so übles Konzept, um uns da mal ein bisschen abzusichern. Und das ist ein zusätzlicher Hedge, den man sicherlich erstmal in Verteidigungsmodus verwenden kann, um Abschreckung zu betreiben, würde ich behaupten.
Absolut, absolut. Ich glaube, die Motivation und der ganze Blick auf das Thema Verteidigung hat sich generell in der ganzen Gesellschaft natürlich total gewandelt. Aber dass es auch hier wirklich Impact hat darauf, wie sie es hier Geld reinstecken. Und ich glaube, auch mit La Familia haben wir echt ein ja doch interessantes Beispiel einfach mit dabei. Ist doch wirklich sehr interessant eigentlich mit zu betrachten. Du hast ja auch gerade Saab angesprochen, hier vielleicht auch als Beispiel, wie Helsing mit denen zusammenarbeitet ist, dass sie die deutschen oder so deutschen Fighter Jets vom Typ Eurofighter bis 2028. Also man merkt hier auch so Verträge, deswegen auch eigentlich so ein bisschen auch ein Gebiet, was für VCs vielleicht gar nicht so cool war. Du hast öffentliche, staatlich verteilte Verträge, das ist alles jetzt so, ja, nicht unbedingt immer das Geilste. Aber auf jeden Fall, genau bis 2028 wollen sie halt eben solche Fighter ready machen für elektronische Kampfführung. Das ist so ein bisschen das, was du halt eben meintest. Helsing ist ja sowieso mit künstlicher Intelligenz total auf der Software-Seite. Aber halt eben auch quasi jetzt so ein ehemaliger Autohersteller wie beispielsweise halt Saab.
Ja, wie gesagt, also diese drei Komponenten von, ich sag mal, Produkt und Konzeption, von Implementierung und der technischen Hinterseite über die Gaming-Komponente und dann letztendlich dieser Sales-Modus, der im B2G definitiv auf Kontakte bauen muss, ja, sonst es ist, jetzt sind wir wieder politisch, ja, da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Aber der Punkt ist, ich glaube, wir sehen hier, als wenn du ins Fundraising reingehst, und ich glaube, das kennt man auch aus anderen, also wenn man das mal mitbekommen hat, kennt man auch aus anderen Bereichen, die jetzt nicht im Zweifel super konventionelle Industrien raushauen, aber gerade im Fintech-Bereich, aber halt eben auch im Defense-Tech, hilft das, wenn du jemanden dabei hast, der sehr schnell einem VC auch erklären kann, was du tatsächlich machst. Und das ist in der Kombination mit dieser Gaming-Analogie, die sicherlich von einigen sehr negativ auch beurteilt wird, und jemanden, der einfach als Berater das nichts anderes macht, als solche Dinge anderen zu erklären und auseinanderzulegen, sehe ich einfach auch kommerziell irgendwie bei Helsing relativ viel Potenzial.
Ja, vielleicht um langsam so ein bisschen Richtung Ende zu kommen. Ich habe es ein, zwei Mal angerissen. Das ist nämlich so das Thema, was mich eigentlich am meisten beschäftigt hier bei Helsing ist. Wir haben hier ein relativ großes, dickes Ausrufezeichen in Richtung Defense is the shit. Und jetzt halt ein bisschen die Frage, die sich mir stellt, sind Defense-Startups jetzt eigentlich okay? Werden wir jetzt mehr davon sehen oder ist Helsing vielleicht doch eher so ein Ausnahmefall? Da würde mich auch deine persönliche Meinung tatsächlich interessieren.
Also meine persönliche Meinung ist, ich glaube, Defense-Tech-Startups gibt es ja schon relativ lange. Also auch hier wieder der Reconnect, ich glaube, in der letzten Episode, als wir über Helsing gesprochen haben, also nicht in der letzten Episode, sondern irgendwie vor 7 oder 8 Episoden, haben wir sie 2, 3 Mal direkt erwähnt. Relativ viele der bedeutendsten Technologien kommen tatsächlich aus dem Militär raus, also ob es jetzt GPS ist oder der Touchscreen. Da kann man sich eigentlich relativ breit irgendwas rauspicken und hat eine vergleichsweise hohe Hitrate beim US-amerikanischen Militär. Aber auch so Unternehmen wie beispielsweise Palantir, die relativ bekannt sind und auch, sag ich mal, hast du irgendwas mitbekommen, kurzer Abschwenk von dem Dump Money-Film über die Retail-Investoren-Community?
Nee, habe ich nicht mitbekommen.
Okay, also in den USA wird da relativ groß Werbung für gemacht, aber auch hier Palantir, einer der Aktien, die in den Reddit-Foren relativ heiß diskutiert wurde. Also man kann schon sagen, es ist eine gewisse Aufmerksamkeit für das Thema gekommen. Aber gleichzeitig muss man sagen, also das, was Palantir an Produkten anbietet, ist natürlich absolut nichts im Vergleich zu dem, was Helsing hier baut, weil das sind wirklich hochproffiziente Anwendungen, die wirklich auch militärisches Potenzial haben. Und da ist halt eben dann wirklich die Frage, man kann es aus der negativen Seite sehen und sagen, hey, wir sind eigentlich an einem Punkt angekommen, spätestens seitdem wir Atomraketen entdeckt haben, sollten wir einfach kollektiv uns darauf einigen, Technologien zu entwickeln im Militär sollten wir nicht tun, weil das Zerstörungspotenzial einfach irgendwann ein Vielfaches der Aushaltungskraft unserer Erde ist. Sprich, es reicht einfach eine böse Kraft, die ausreicht, um irgendwie großflächig Zerstörung anzurichten. Auf der anderen Seite kann man sagen, hey, ist es aber schön, dass wir zumindest jetzt in Europa ein Unternehmen haben, was in dem Bereich sich positioniert und sich auch zumindest öffentlich den Werten der Demokratie und auch von Europa als Konzept verpflichtet. Das sieht man, kann man natürlich nicht immer backchecken. Ich meine, je weiter das entwickelt wird, umso größer ist das Potenzial, aber du weißt halt eben nicht, welche Kunden Helsing in 5 Jahren haben wird. Aber ich denke mal über das, was sie bisher gemacht haben, also über ihre Rolle im Ukraine-Krieg, wo sie stationiert sind und definitiv auch ihre Modelle trainieren und ihre Lösungen einsetzen, sowohl als auch über dieses Eurofighter-Projekt und das Future Combat Air System Projekt von der Europäischen Union, was in eine ähnliche Richtung reingeht, ist es zumindest halbwegs glaubwürdig. Im Idealfall haben wir ja halt eben ja ein Szenario, wo am Ende sich zwei Roboterarmeen bekämpfen und zumindest kein Mensch mehr im Krieg fallen muss. Aber dann muss man sich die Frage stellen, wofür führt man sowas dann eigentlich noch?
Genau, das ist wahrscheinlich auch eher so die Ecke, aus der ich komme. Ich weiß, dass man da vielleicht, nicht nur vielleicht, dass man da Realitätsfan ist und dass man irgendwo doch, ja, ich glaube, es sind eben die Debatten, die gerade aufkommen. Man muss auch irgendwo Stärke zeigen, um halt seine eigenen Werte verteidigen zu können. Helsing auch ganz groß ja auch mit dem Motto Artificial Intelligence to Serve Our Democracies. Also es geht ja auch heutzutage, wo man immer wieder hört, ja, Demokratien all over the world sind aktuell nicht ganz so stark, wie sie vielleicht mal waren, oder nicht ganz so standfest. Und das ist halt aber die Frage so, ja, man sagt ja basically irgendwie, hey, wir kämpfen ja für das Gute. In der perfekten Welt bräuchst du den ganzen Kram nicht. Ich weiß, dass die Realität anders aussieht. Ich glaube, für mich persönlich muss ich das einfach so beantworten. Ich verstehe den Sinn und Zweck und die Daseinsberechtigung in der Welt, in der wir leben, aber möchte mich persönlich tatsächlich eigentlich raushalten und würde mich davon fernhalten.
Ja, ich meine, am Ende haben wir hier ein Unternehmen, was faktisch seit Gründung erst 2 Jahre alt ist und vielleicht kommt dann doch irgendwann der magische Moment des Pivots, wo wir auf einmal hier dann doch wieder in Anwendungen im Gaming-Bereich zurückgehen, was definitiv, also ich glaube, ein Call of Duty, was sich damit vermarktet, echte Kampfdaten zu verwenden, also sehr makaber, aber auch wahrscheinlich ein valider Kommerzialisierungspfad. Ich würde das nicht ausschließen, dass das rein bei militärischen Anwendungen bleibt, einfach auch, weil die Hintergründe zu breit sind. Also wiederum hier die Übersetzung von das, was du in der Krebs- oder bei der Analyse von MRT-Scans machst, ist relativ ähnlich wie dieses militärische Problem, auf das wir uns fokussieren, kann dann halt eben auch wieder zurückübertragen werden zu, hey, unsere Kapazität oder unsere Fähigkeit, im militärischen Vorausschauen zu handeln, können wir zurücktransportieren, um MRT-Scans weiter zu verarbeiten. Also ich sehe irgendwie auch diese technische Plattform nicht mit einem einzig ausgerichteten, fokussierten Purpose, sondern ich könnte mir vorstellen, dass wirklich auch andere Applikationen darauf bauen werden und das macht es für mich nochmal eine Ecke interessanter. Moralisch vertretbar, du, ich glaube, ein Venture Capital Fonds, da muss man sich nichts vorhalten, egal wie viele LinkedIn-Posts du schreibst. Das Wichtigste ist erstens, dass du Geld machst und danach ist das Wichtigste, dass deine Investoren Geld machen, weil das führt dazu, dass du in Zukunft wieder mit denen Geld machen kannst. Also große moralische Überlegungen würde ich da jetzt niemandem zumuten, sondern ich glaube, man hat hier vor allem einen gewisses Businessmodell vorgelegt bekommen und einen Produktfortschritt vorgelegt bekommen in einem Bereich, der sehr spannend ist. Daher, ja, ändern wird man es nicht können, ist was es ist, aber ich glaube, es bleibt spannend und ich meine, wir hatten es ja so halb mit begleitet gehabt, als dann so die ersten größeren News kamen und Helsing so über ihr Wachstum ins Auge der Öffentlichkeit gelangt ist. Jetzt sind wir natürlich an dem Punkt, wo wir sagen müssen, okay, das ist interessant zu sehen, wie sich das weiterentwickelt.
Ja, absolut, ich stimme dir zu. Und ich meine, das Gute ist, dass wir bei uns im Startup-Index ja nur Weltverbesserer mit dabei haben. Und Leute, die mit dem Mindset rangehen, dass sie halt wirklich auch die Welt verbessern halt eben können und dass man was ändern kann. Eben halt nicht, wie du gerade sagst, kann man leider nichts dran ändern. Und zwar geht es um Traceless Materials, dein Startup ja, aus dem Startup-Index, eingeführt schon in Episode Nummer 4, also wirklich ein richtiger OG, sehr lange schon mit dabei, hat jetzt eine Serie A durchgeführt und auch für den aktuellen Zeitraum eine happige Größe, interessante Investoren mit dabei und ja, auch von der Signalwirkung, wofür das Geld verwendet. Es geht richtig ab bei Traces Materials.
Ja, wollen wir, ich meine, wir hatten ja in Folge 39, war es, glaube ich, 36 oder 39, ich hatte es mir notiert gehabt. Folge 39 hatten wir darüber gesprochen gehabt, dass das Bundesumweltministerium 5 Millionen Euro für den Bau dieser Demonstrationsanlage bewilligt hatte und das wahrscheinlich auch der Grundstein, war, um zu sagen, hey, jetzt holen wir noch Venture Capital mit rein, um das Ganze auf die Beine zu stellen. Und genau, diese Demonstrationsanlage hat das Potenzial, ja, mehrere tausend Tonnen Plastik durch ein biozirkuläres Material zu ersetzen. Diese 36,6 Millionen Euro in der Serie A-Finanzierungsrunde werden gestellt von verschiedenen Clustern. Ich glaube, es gibt irgendwie drei Gruppen, die man grob voneinander abgrenzen kann. Das eine sind zwei Private Equity Fonds, die UBFIGG und den Sven CP Blue Ocean Fund, ein französischer Investor. Da haben wir jetzt die zweite Parallele zu Mistral. Das ist die erste Klasse, also wirklich Private Equity Funds im Renewables-Bereich, die sich vor allem auf Infrastruktur fokussieren. Das ist ein klassisches Infrastrukturinvestment. Auf der zweiten Kategorie haben wir bestehende Investoren, also Bestandsinvestoren. Das sind der Green Tech Investor Planet A, der Seed Investor Hightech Gründerfonds und der Deep Tech Investor B.Value oder B-Value. Und als guter Letzt haben wir ein Konsortium von Hamburger Banken, nämlich primär der GLS Bank und der Hamburger Sparkasse. Und da stellt sich natürlich jetzt relativ schnell die Frage, also 36,6 Millionen in der Serie A, das ist eine ordentliche Summe. Frage ist natürlich, wie hoch ist der Fremdkapitalanteil, beziehungsweise stellt die GLS und die Hamburger Sparkasse hier Fremdkapital oder nicht? Jan, konntest du dazu was finden?
Ich konnte dazu tatsächlich nichts finden. Ich habe die Benachrichtigung bekommen, dass du einen Kommentar schon hinterlassen hast auf LinkedIn mit genau der Fragestellung. Ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte es irgendwo gelesen, aber wahrscheinlich war das doch auf eine andere Finanzierung bezogen. Aber vielleicht hast du ja noch was gefunden.
Ja, man hat wirklich versucht, penibel das zu vermeiden, was nahelegen würde, dass hier man nicht mit einer reinen Equity-Runde an den Start gegangen ist. Witzigerweise, also mein Kommentar hat einen Like kassiert, aber keine Antwort bekommen. Ich weiß nicht, ob entweder die Kollegen aus dem Social-Media-Team das einfach nicht wissen, oder ob man hier gezielt sagt, ja, jetzt hör mal auf, Nachfragen zu stellen, das interessiert auch keinen.
Also,
Lass es mal hier freuen, dass es eine dicke Finanzierungsrunde gab.
der Like kam auch aus dem Traceless-Team.
Ja.
Okay, aber ohne Antwort, sehr interessant. Nee, es ist genau, also ich glaube, ich würde allgemein sagen, dass man tatsächlich jetzt im Moment sehr viel Fremdkapital sieht, in egal welcher Finanzierungsrunde, so proportional gesehen zu ja, 2021 beispielsweise. Also die Vermutung ist wahrscheinlich absolut auf der Hand und jetzt auch bei anderen Kollegen. Also würde ich dir zustimmen. Ich glaube, jetzt guckt man noch mal mehr auch vielleicht aus der Brille aus, hey, wenn die jetzt mal doch pleite gehen, weil es jetzt gerade ein bisschen schwierig ist, generell Geld zu holen, und dann doch der eine oder andere pleite geht, dann möchte ich natürlich halt der Erste sein, der dann quasi beim Insolvenzverwalter steht und sein Geld wieder abrufen darf. Deswegen macht das alles auch schon Sinn. Und ich gebe dir recht, wäre natürlich echt doch interessant zu wissen, wie viel da eigentlich wo reinfließt. Aber willst du noch darüber sprechen oder wollen wir über den Zweck der Finanzierung weiterreden?
Ja, erklär doch mal, was der Zweck der Finanzierungsrunde ist, und dann können wir dann noch mal kurz darauf eingehen.
Ja, du hast ja auch gerade schon gesagt, den Startschuss für das Ganze haben wir eigentlich schon durch das Bundesministerium für Umwelt und ich glaube Nuklearschutz und Verkehr, also BMUV, haben eigentlich das Ganze losgetreten mit 5 Millionen für halt eben den Bau einer ersten Fabrik bei Hamburg. Und jetzt haben wir halt eben hier mit der Serie A hoffentlich das komplette restliche nötige Geld dafür da, womit du dann halt wirklich, wir hatten ja auch schon am Anfang darüber berichtet, dass es so Pilotprojekte gab, wo man. Ich glaube, bei H&M oder bei irgendeinem Kleidungsartikelhersteller, ja, oder weißt du es noch?
Das war C&A.
Bei C&A, genau, bei C&A hast du das erste Mal quasi Traceless Materials, also den Ersatz von Plastik durch biodegradable Stoffe, hattest du halt eben dort bei so diesen kleinen Plastikklammern, mit denen du so zum Beispiel Socken in so einem Kleidungsmarkt aufhängen würdest. So, das war so ein bisschen so der erste Test. Und mit dieser ersten Fabrik bei Hamburg kann man dann jetzt tatsächlich dann in tonnenweise ersetztes Plastik reingehen. Was natürlich super cool ist, auch Serie A ist natürlich, jetzt wenn wir wieder zurück zu unseren ganzen Theorie-Teilen gehen, die wir schon bei uns im Podcast mit dabei haben, ist natürlich der Schritt, wo du dein Produkt eigentlich langsam wirklich relativ safe hast und festigst und den Markt, den du gerade so hast, eigentlich schon anfängst zu erschließen. Vielleicht kann man fast schon drüber nachdenken, um auf neuer zu gehen, wobei das dann vielleicht in späteren Serien kommt. Aber genau, jetzt startet man auf jeden Fall hier einfach mal volumenstechnisch hochzufahren und dann sieht man auch, das Ganze skaliert halt eben. Und das ist natürlich ein super cooles Zeichen.
Genau, also das Spannende an Traceless Materials und was ich damals auch in der Vorstellungsfolge herausgehoben habe, ist, dass es eine schöne modulare Lösung ist. Am Ende, um von einem klassischen Plastik auf Traceless zu switchen, musst du nicht groß was ändern an deiner Kette, sondern du kaufst einfach anstatt dem Polyethylengranulat oder welchem anderen Plastikgranulat du aktuell verwendest, dieses biozirkuläre Granulat von Traceless. Sprich, auch diese C&A-Hänger sind tatsächlich nicht von Traceless selber produziert. Oder das ist nicht das Produkt von Traceless, sondern es ist tatsächlich dieses Granulat, was Traceless angeliefert hat, was dann in der Fabrik, wo C&A halt eben ihre Sockenhänger produzieren hat lassen, verwendet wurde. Und genauso war es bei der Pommesgabel, die sie gemacht haben. Sie haben ja noch zwei, drei kleinere Pilotprojekte, was so Zellophanersatz mehr oder weniger gewesen ist, wobei ich glaube, waren es Bonbonpapiere, aber es gibt ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten, weil wenn ein sehr breites Anwendungsspektrum es gibt ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten, weil es einfach ein sehr breites Anwendungsspektrum für Plastikgranulat gibt, weil sehr, sehr viel, ob das jetzt von Flaschenkapseln zu Umverpackungen über Anstecker, Besteck, bisschen zu größeren Dinge wie Lampenköpfen, etc. geht. Alles davon wird grundsätzlich erstmal also aus Plastikgranulaten gemacht und die kann man relativ einfach jetzt, je weiter ausgefeilt halt eben die Lösung von Traces ist, also dass die Attribute dieses Granulats möglichst nah an Plastik rankommen, sowohl was die Haltbarkeit, Belastbarkeit, aber auch eben das thermodynamische Verhalten in dem Produktionsprozess. Je mehr Daten man dazu hat, umso besser kann man sagen, egal was du produzierst, kauf einfach Traceless und zack ist dein Produkt irgendwie 90% CO2 sparsamer. Und das ist eine sehr, sehr nice Angelegenheit.
Ja, absolut, absolut. Ich habe mich übrigens auch mal wieder auf LinkedIn getraut. Wir hatten ja damals auch mal unseren kleinen Check durch unseren Index hindurch, wer wie stark auf LinkedIn unterwegs ist, um auch mal wieder den Vergleich zu machen. Wir hatten nämlich das letzte Mal Ende Mai geschaut. Waren wir bei ungefähr circa 8.500 Followern. Gehen jetzt auf die 10 zu, also Stand 25. September, 9 Uhr. Und aber was ich eigentlich viel spannender finde, tatsächlich, als jetzt hier das Wachstum an Followern ist, dass die Mitarbeiterzahl sich ja nicht ganz verdoppelt, aber fast verdoppelt hat. Und zwar waren wir letztes Mal noch bei 24 und sind jetzt auf 39 angewachsen. Also man hat jetzt auch natürlich das nötige Geld, um hier die Gehälter auszuzahlen. Traceless Wachstumstrajektorie ist absolut gegeben.
Ja, das ist mir witzigerweise auch aufgefallen, weil wir hatten ja auch damals in dieser LinkedIn-Analyse, die du größtenteils datenmäßig aufbearbeitet hast, gesprochen, was ist denn eigentlich davon glaubhaft und was nicht. Freshflow war, glaube ich, da so das, wo wir uns am ehesten am Kopf gekratzt haben. Aber witzigerweise auch Wegdog, meiner Meinung nach, war ursprünglich mal wirklich ganz hinten dabei. Die sind jetzt auch mittlerweile über 1000 Follower drüber. Also da Congratulations. Aber bei Traceless, es scheint wirklich organisch einfach immer weiter anzuwachsen und die kriegen eine mega gute Traction drauf. Also ich glaube wahrscheinlich von allen Indexfirmen ist Traceless wahrscheinlich die, wo ich sage, am ehesten sehe, okay, das ist jetzt vom Zeitpunkt, wo ich mir sie das erste Mal angeschaut habe, zu wo wir jetzt stehen, sind sie echt mit die Outlier oben raus, so der Fund Returner, der sich hier gerade zusammenreißt und in die volle Offensive geht. Weil das kann man sich ja denken. Ich glaube, bei der Fabrik, wir hatten das vorhin zwar nicht fertig besprochen gehabt, aber es macht natürlich total Sinn, da Fremdkapital mit dazu zu nehmen, weil das ist eigentlich ein relativ erwartbares Unterfangen. Das ist jetzt keine Elbphilharmonie, wo man irgendwie fünfmal erweitern muss, wie viel das jetzt eigentlich kostet und wie lange es dauert, sondern es ist halt eben eine industrielle Fabrik, wo Bauverfahren ein bisschen anders ablaufen. Dementsprechend glaube ich, wenn das Ganze steht, hat man natürlich dann wirklich das Potenzial zu zeigen, was für Nachfrage oder wie schnell man sich bei Kunden etabliert und dann wird sich ähnlich wie bei, könnte sich ähnlich abspielen wie bei einem Northvolt oder bei einem H2 Green Steel, wo man dann auf einmal wirklich über ganz andere Volumina spricht, weil man eben diese Mega Factories anfängt aufzusetzen, weil die wird es benötigen, wenn das Produkt sich durchsetzen kann.
Ja, absolut. Und ich glaube auch vor allem, genau, wir haben cash-technisch eigentlich sieht es gut aus, mitarbeitertechnisch, follower-technisch und jetzt halt eben auch, was man damit tatsächlich alles bewirken kann mit einer neuen Fabrik, die man da in den Boden setzt. Für mich eigentlich das wirklich Allercoolste ist, dass man tatsächlich hier dieses ganze Problem sehr holistisch angeht. Also oft siehst du ja irgendwelche Ersatzprodukte, die halt irgendwie Plastik wegdrängen sollen, die schon eigentlich relativ weit am Ende der Produktionskette sind. Und wie du es halt eben schon erklärt hast mit dem Granulat, dass du wirklich sehr früh in der Herstellungskette für ganz viele Produkte hinten raus schon die Lösung hast. Also wirklich ein ja, fast 1:1-Substitut. Das ist das, was ich sage, wo ich denke, das ist echt mega cool, weil du hier wirklich die Möglichkeit hast, dann irgendwann jegliche Produkte, die irgendwie auf Plastik basieren, damit zu ersetzen oder zumindest wirklich einen sehr, sehr großen Anteil. Ich glaube, das ist wirklich hier die ganz, ganz große Stärke und ja, wie du sagst, auf jeden Fall der positive Outlier wahrscheinlich.
Ja, absolut. Ich glaube, hast du noch finale Kommentare zu Traceless?
Ich würde wahrscheinlich in die Outro gehen, wenn du nichts hast.
Nee, dann lass uns doch auf dieser positiven Note, die wirklich eine positive Note ist, auch wenn es mich natürlich brennend interessieren würde und mich sehr gefreut hätte, wenn oder freue, wenn da noch was kommt bezüglich der FK-Quote. Ja, man hat dann doch irgendwie. Es ist bei aller Positivität, am Ende ist Venture Capital Raising ja immer auch so ein bisschen Schwanzvergleich und man will natürlich wissen, was ist. Daher wär das natürlich eine interessante Sache, da noch zu schauen, okay, wie viel davon war tatsächlich Eigenkapital. Im Großen und Ganzen sieht man hier aber eigentlich wirklich diese Continuation oder wäre das Beweis für diese Continuation von dem Vor Marsch von Fremdkapital im Venture Capital Bereich. Kann aber tatsächlich sein, dass es wirklich hier eine reine Eigenkapitalrunde ist. Würde mich überraschen, weil gerade die GLS und die Hass, also gerade die GLS, meines Wissens nach, wüsste ich gar nicht, welches Produkt die das packen würden, sondern dass das eher dann wirklich diese Loans sind. Da hätte ich mal genauer researchen müssen, weil die listen ja eigentlich alle ihre Projekte, die sie finanzieren, auch auf ihrer Webseite drauf. Können wir ja vielleicht bei der nächsten Folge nachtragen, wenn da nochmal was passiert ist. Aber genau, Jan, mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
Genau, du hast angesprochen. Nächste Episode, falls ihr euch noch nicht dran gewöhnen konntet, mittlerweile monatlich und nicht mehr wöchentlich. Nächstes Mal dürft ihr uns wieder zuhören am 25. Oktober, also am letzten Mittwoch eines jeden Monats. Freue ich mich wieder mit dir zusammenzusitzen. Man merkt, glaube ich, definitiv, man hat größere Themen, die man bespricht. und beschäftigt sich vielleicht ein bisschen weniger mit einer neuen Liste, wo Startups einfach aufgezählt werden. Und genau, erzählt uns mal sehr, sehr gerne so euer Feedback dazu, dass man, dass wir jetzt den neuen Rhythmus haben und auch wie so ein bisschen die News-Auswahl damit zusammen einherfällt. Ich glaube, in einem Monat hat man natürlich deutlich mehr Material, wo man durchgrasen kann und tatsächlich selektieren kann, sich Themen aussuchen kann und auch irgendwo einfach länger Zeit dafür Research für einzelne Themen tatsächlich. Da sind wir auf jeden Fall ganz, ganz gespannt, wie euch das gefällt. Anton, ich freue mich auch aufs nächste Mal und bis dahin wünsche dir erfolgreichere Bahnfahrten.
Alles klar, ja, ich glaube, davon wird es nicht so viele geben. Mich würde mal interessieren, wir werden ein Feature einbauen. Schätzt mal, wie hoch die Fremdkapitalquote bei Traces Finanzierungsrunde war im Prozent. Und ich würde mal sagen, derjenige, der am nächsten dran ist, an den schicke ich einen Sixer Sunset. Das hört sich doch gut an, oder?
Perfekt, so machen wir das. Mach's gut.